Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold.
Ja, hallo und herzlich willkommen heute in meinem Podcast Unterlatte Oberkante, Martin Weinrich vom SC Leinefelde. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du heute mein Gast bist, Martin. Der Titel heute, der Folgetitel: Ein Knipser, ein Techniker, ein Führungsspieler und Capitano. Martin Weinrich, nochmal herzlich willkommen.
Ja, hallo Uwe. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Ja, ziemlich am Anfang mit, an deinem Start des Podcasts. Deswegen, umso größer ist meine Freude, dass ich die Einladung von dir bekommen habe.
Das klingt doch schon mal gut. Ja, gerne. Bist gern mein Gast. Passt denn der Titel, Martin? Ein Knipser, ein Techniker, ein Führungsspieler, Capitano sowieso.
Ja, ich selber würde mir natürlich so einen Titel vielleicht nicht gleich geben, aber wenn man vielleicht alte Weggefährten, Mitstreiter, Zuschauer fragen würde, würden sie es vielleicht unterschreiben, kann ich dir schon so bestätigen, Uwe, ja.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob man dich groß vorstellen muss im Eichsfeld. Gefühlt kennt dich ja doch jeder Kicker im Eichsfeld, oder was meinst du?
Von den Älteren könnte mir das schon vorstellen, ja, richtig. Ich merke aber auch, wenn ich jetzt mit meinem Sohn unterwegs bin im Eichsfeld, dass das bei den Jüngeren auch schon weniger wird, wie so der Lauf der Zeit dann halt einfach irgendwo auch ist. Ne?
Ja gut, das ist eine Generationsfrage.
Genau,
ganz klar.
Richtig.
Ja. Martin, ich möchte heute viel über deine Karriere, über deine Mitstreiter und über den Fußball aus Leinefelde auch von dir erfahren. Das wäre schön, wenn wir darüber reden könnten. Was kannst du denn hier ergänzen, Martin? Bevor wir zum eigentlichen Fußball kommen, würde ich gerne mal so ein paar Eigenschaften von dir einfach mal hier in den Podcast werfen. Im Grunde ein sehr aufgeschlossener und freundlicher Mensch, sehr beliebt bei den Kolleginnen und Kollegen im Job, hilfsbereit, gewissenhaft, kompetent, gebriefter Familienvater. Ja, fehlt da noch was oder?
Hört sich gut an, Uwe. Vielen Dank. Gut zusammengefasst. Freue ich mich drüber. Kann ich so bestätigen, ja. Ob was fehlt, wie gesagt, man schätzt sich immer selber nicht gern so ein und gibt einem so, ich sag mal so, einen Titel oder irgendwas. Aber würde ich schon so unterschreiben auch, ja.
Gibt es da nicht noch eine Eigenschaft, die ich nicht kenne?
Die schlechten sage ich nicht, Uwe. Die schlechten behalte ich lieber für mich.
Gut. Dann haben wir den Martin Weinrich als Typ. Was ist er so für ein Typ? Die Podcast-Hörer wollen das ja wissen. Ne? Also die dich nicht ganz so eng kennen aus deinem eigenen Verein, die wissen schon, dass, wer du bist und was du warst. Aber als Typ, stell dich einfach mal ein Stück weit nochmal vor.
Ja, also vom Typ her hast du ja eben schon so ein paar Dinge gesagt. Also für mich ist es ganz einfach wichtig, für andere Menschen da zu sein. Das war von klein auf eigentlich so. Ich war ja immer schon so ein Kumpeltyp, sage ich mal. Der Fußball hat mich von ganz klein auf schon begleitet. War immer so irgendwie das Thema Nummer eins. Dann gleich nach den Freunden und Familie natürlich, ne? Aber es ist so eine große Leidenschaft irgendwo auch von Kindesbeinen auf. Und ist immer so hängen geblieben, führt sich jetzt weiter fort mit den eigenen Kindern dann irgendwo, was einen natürlich auch freut. Und bin mittlerweile 42 Jahre, ne? Bin weiterhin im Eichsfeld, wohne in Leinefelde beziehungsweise im Breitenholz, ne? Und ja, bin dem Fußball weiterhin immer noch treu geblieben. Jetzt, wie gesagt, mit dem kleinen Sohnemann, der da auch aktiv ist. Und es macht sehr viel Spaß und ist aber auch eine Umstellung, jetzt von selber von außen zu gucken, als selber dann auch noch zu kicken. Was ein bisschen weniger geworden ist jetzt mit dem Alter und den kleinen Wehwehchen, die dann auch schon kommen.
Ja, das ist klar. Also groß geworden auf dem Platz direkt, bist du auch schon in Breitenholz oder nur in Leinefelde?
Eigentlich in Breitenholz. Wir haben schon immer in Breitenholz gewohnt. Meine Eltern haben dort bei meinem Großvater das Haus ausgebaut in den 80er Jahren und ja, es ging eigentlich los, dass mein Vater das so ein bisschen in der Zeitung 89 verfolgt hatte. Da haben sie aufgerufen, Ewald Knauber sucht Nachwuchskicker und wer da Interesse hat, kann sich mal im Stadion melden. Und das hat mein Vater dann irgendwo so als Anlass genommen, weil ich schon zu Hause auf dem Hof immer fleißig gekickt habe. Komm, wir gucken uns das mal an. Und das war so ein bisschen der Startschuss dann auch gewesen.
Und dann seid ihr zu Ewald gefahren?
Genau. Sind so Ewald gefahren, so, man vergisst solche Kleinigkeiten, kann man sich dann sogar tatsächlich noch merken. Also ich weiß, da standen große Kegel, die waren gefühlt genauso groß wie ich damals mit 5, 6 Jahren.
Ich hab da gerade Bilder.
Richtig, richtig, genau. Und man sollte dann halt so ein bisschen im Slalom dribbeln und sollte dann einfach auch mal einen Torschuss machen. Ne? So ganz banale, einfache Dinge erstmal. Und ja, das war dann der Startschuss. Und dann hieß es so, alles klar. Sieht ganz gut aus, können wir was mit anfangen vielleicht. Kommst gern einfach mal vorbei und das war dann so der offizielle Startschuss, wo es dann in Leinefelde auch losging dann mit dem Training und ja, später dann auch mit den Spielen.
Ja, also du hast schon erwähnt, also klar, Ewald Knauber ist einfach eine Institution, das hatten wir schon im Podcast vom Fabian hier als Thema, ein Förderer vor dem Herrn, also der hat schon wirklich auch erkannt, wer hat da Talent, wer nicht. Und hat das dann auch gefördert. Wir sind jetzt schon mittendrin in deiner Fußballwelt. Das ist schön so. Und wenn ich dann zurückrechne, dann bist du 83er Baujahr.
Richtig, richtig, genau, korrekt.
Deine Zahl eben verraten. Wer waren du? Bleib mal kurz im Nachwuchsbereich bei dir, in deiner Kindheit, in deiner Jugend. Wer waren so da deine Weggefährten und wer waren da so auch die Trainer?
Ja, also es ging, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, hat das Ganze ja so ein bisschen eingeleitet, Ewald Knauber, ne, der früher ja auch in den Schulen unterwegs war und wie gesagt, mein Vater hat es in der Zeitung gelesen gehabt, dass da so ein Training ausgeschrieben war und er selber war noch gar nicht mein Trainer, das kam erst zum späteren Zeitpunkt, dass er selber dann auch noch mein Trainer geworden ist, in der C-Jugend war das meines Erachtens gewesen, aber so wer so die ersten Trainer waren, Jochen Scherbaum. Na, das war dann, ich war dann erst in den ersten 2 Jahren so ein bisschen in der zweiten Mannschaft. Das war dann so die F2, wo das so losging. Ja. Und dann hatten wir mal so ein Testspiel gemacht gegen die F1. Und das war dann eigentlich Jochen Scherbaum, der dann gesagt hat, so alles klar, nächste Woche rückst du mal mit hoch, kommst mal vorbei. Das war so der Förderer, sage ich auch, in den ersten Jugendjahren, dem man sehr viel zu verdanken hat. In den älteren Jahren, in den Jugendmannschaften, war es dann Jörg Rose, der jahrelang mein Trainer war, gemeinsam mit Mike Neudeck dann auch. Klaus Meyer in den letzten A-Jugendjahren. Thomas Stang teilweise, wenn ich dann in den anderen Jahrgängen mal mit ausgeholfen habe, war nicht direkt mein Trainer. Ne? Wie gesagt, der hatte dann meist immer ältere Jahrgänge dann auch. Aber teilweise, wenn ich mit ausgeholfen habe, war auch er dann Jugendtrainer in Leinefelde gewesen, aber so die meisten Jahre waren mit Jochen Scherbaum und Jörg Rose dann auch gewesen.
Ja, also man hört so ein bisschen raus, dass du schon im Jugendalter dann auch genauso gesehen wurdest, wie du dann später geworden bist, wie deine fußballerische Entwicklung oder deine sportliche Entwicklung dann gekommen ist. Ne? Also man hat es erkannt, auch fähige Leute jenseits der Leine in Leinefelde, die das dann auch für dich gesehen haben, ganz klar. Und das Talent auch rechtzeitig entdeckt haben, muss man einfach so sagen. Es gibt natürlich dann auch die ein oder andere Geschichte zu erzählen über Martin Weinrich oder aus der Jugend?
Ja, bestimmt auch. Ja, also man erinnert sich so an viele Dinge. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Jochen Scherbaum, der hat so viele Dinge auch für die Jugendfußballer außerhalb des Platzes gemacht, das haben halt einfach manche auch gar nicht gesehen. Also wir haben in den Jugendjahren, wir sind mit den Eltern zusammen in Centerpark gefahren, in die Niederlande, da hat er Jugendturniere, haben wir teilgenommen, das waren schon so Erlebnisse, die vergisst man auch nicht. Ne? Also ich weiß, von Kindesbeinen an war Marc Werner schon in der Truppe mit gewesen, ja. Ne? Zu dem ich da ja heute auch noch guten Kontakt habe. Und solche Sachen, die merkt man sich einfach, ne? Das sind Erlebnisse und das ist halt so, was auch abfärbt jetzt selber, wenn man so die Kinder trainiert, ne? Da gibt man ja solche Dinge auch gern weiter, ne? Dass nicht nur der Fußball zählt, sondern halt auch die Gemeinschaft, alles, was drumherum zählt, das ganze Eltern zusammen sein. Ne?
Ja, da kommen wir nachher nochmal zu.
Ah, okay.
Na, aber das ist schon ein guter Ansatz, genau. Gab es denn, Martin, auch Überlegungen? Klar, du hast auch eine erfolgreiche Jugend, ne? F-Jugend, E-Jugend, ganz klar. Da guckt man erstmal, sortiert sich, die Basics lernen und dann geht das ja dann irgendwann los und auch ein bisschen höherklassig spielen im Nachwuchs. Gab es denn auch die Zeit oder die Überlegung, in deiner Jugendzeit einen anderen Schritt zu gehen, nochmal in so ein Leistungszentrum, Jena, Erfurt, wo auch immer?
Ja, gab es auch. Zu der Zeit, damals, als das bei mir aber in Frage kam oder als die Anfragen kamen, wir hatten noch nicht, sage ich, die Möglichkeiten, die mittlerweile auch bestehen. Also wenn man das jetzt verfolgt, teilweise mit den jungen Kickern, damals gab es bei uns Erfurt und Jena, ne, diese Möglichkeiten. Es ging auch später los. Bei mir war das die Einladung 14, 15 Jahre war ich. Da hatte ich die Einladung bekommen von Carl Zeiss Jena, so ein dreitägiges Probetraining mal mitzumachen, wo auch aus Wüstholt-Rode Andreas Marschall noch mit dabei war, aus Leinefelde war noch jemand noch mit dabei, Stefan Rhein, der mein Jahrgang war. Und wir hatten dann die Möglichkeit, mal 3 Tage mit zu trainieren. Und konnten uns das Ganze angucken und aus Nordhausen war noch jemand mit dabei gewesen. Ja, man hätte sich überlegen können, aber ich war damals schon so pubertäre Zeit. Freunde sind wichtig, ich will nicht zu Hause unbedingt weg und ich habe es damals mitbekommen. Michael war ja dann schon nach Jena gewechselt, Michael Grimm. Ja, und das war so ein Hin und Her und letztendlich habe ich dann mit meinen Eltern auch gesprochen und wir haben uns dann auch dazu entschieden, dass ich im Eichsfeld bleibe.
Mhm. Vielleicht als Abschluss dazu noch, war sehr interessant eben. Wie muss man sich's vorstellen? Kriegt man den Telefonanruf? Geht das über den Trainer? Oder also zur damaligen Zeit? Heute weiß ich, da kommt eine Mail als Anfrage, darf er mittrainieren, darf er nicht mittrainieren? Gibt es ein Formular für, füllt man aus und dann geht das los. Und dann kriegen die Eltern das auch gleichzeitig als E-Mail und dann funktioniert das. Aber damals war das ja noch nicht ganz so.
Richtig.
Wie war das so? Kam die Brieftaube oder?
Richtig, du sagst es, genau. Du sagst es. Die Brieftaube kam tatsächlich. Also es war meines Erachtens über einen Trainer die Anfrage oder der Hinweis gekommen. Jochen Scherbaum war ja dann auch im TV mitvertreten und die Trainer kannten sich dann auch und die Auswahltrainer kannten sich und dann kam schon mal der Hinweis, also du kriegst jetzt demnächst eine Post von uns und da ist eine Einladung nun dabei und die hat mein Papa auch alles aufgehoben zu Hause noch. Also das haben wir schön behütet, alles weggeheftet als Erinnerung und aber so war das, kam alles postalisch dann, ja.
Ja, irgendwann kommt der Tag, dann sprichst du mit deinem Sohn darüber. Und vielleicht hat er auch andere Chancen noch in der Zukunft. Aber dazu kommen wir auch noch zu deinem Sohnemann und den sportlichen Aktivitäten. Dann kam der Männerbereich, Martin. Zu zeitig für dich mit 17? Oder war das für dich okay? Warst du da schon stolz? Vor allem, wie kommt man da an? Mit 17, bisher Nachwuchs gespielt, auch auf Landesebene gespielt. Und dann kommt man in den Männerbereich. Da gibt es ja immer mal so ein paar Sachen, wo man sagt, oh, jetzt muss ich mir aber erstmal durchboxen, auch wenn ich ein guter Kicker bin. Kannst du da was erzählen, wie du da so reingerutscht bist in die erste Mannschaft?
Ja, das war eigentlich, ich hatte das Glück, ich musste es nicht alleine durchstehen. Ne? Man hat ja dann Spieler André Thüne, Michael Franke, Daniel Papst, selbst Thomas Stank teilweise, der noch mitgespielt hat. Und das war so der Zeitpunkt, als es in Leinefelde die schlechteren Jahre dann gekommen sind, nachdem dann Otto Schumacher die Ära vorbei war und wo dann einfach auch Spieler gefehlt haben. Und da gab es gar keine andere Möglichkeit irgendwo, als dann schon Jungs nachzuholen. Und ich musste es zum Glück, weil ich gerade gesagt habe, nicht allein durchstehen. Thomas Klöppner war damals noch in Leinefelde auch mit mir gemeinsam und wir haben uns da so ein bisschen auch abgewechselt und da war es dann einfach so, du hast morgens A-Jugend gespielt und da kam Horst Riemekasten oder Norbert Kühn, die für die erste Mannschaft mit zuständig waren, so kommst jetzt zur 80. Minute raus, steigst in mein Auto und wir fahren jetzt noch nach Jena zur zweiten und wir haben ein Spiel mit der ersten dann, ne? Und dann, ja, es war, man war stolz, ne? Leinefelde war ja doch oder ist auch noch eine Hausnummer. Und das hat man gerne auch gemacht. Und selbst wenn man nur 10 Minuten Einsatzzeit hatte, durfte man schon mal reinschnuppern. Und das war damals auch Landesliga. Und so ist das so zum Laufen gekommen dann auch. Ne?
Okay, also kein holpriger Start, sondern gleich gut aufgenommen. Mit den Gleichaltrigen natürlich macht es dann immer ein bisschen leichter, klar. Ne?
Ja.
Was gab es da für ein Trainerteam in der Zeit, wo du begonnen hast?
War Thomas Stang dann meines Erachtens auch. Ne? In dem Zeitraum hat Thomas Stang das übernommen. Ja, natürlich, man hatte Respekt. Das waren alles gestandene Fußballer. Kommst dann als A-Jugendlicher dazu, darfst die Bälle tragen, darfst mal ein paar Flankenbälle schlagen. Da hast du schon gezuckt, wenn du dann mal einen daneben gehauen hast. Ja. Ne? Da gab es einen bösen Blick mal. Man musste schon gerade stehen. Ne? Das waren ja noch andere Hierarchien natürlich auch in den Mannschaften. Und ja.
Gab es da noch andere Trainer danach, wo du sagst, das ist das, was mich dann auch weitergebracht hat?
Ja, ich habe gesagt, die Zeit war dann schwer. Ne? Mhm. Es ging ja dann wirklich auch von der Landesliga in die Landesklasse, dann auch der komplette, Rückfall dann bis in die Bezirksliga. Als wir dann so angefangen haben in der Landesklasse, hat Edmund Zeiser nochmal, das ist ja auch noch ein Name in Leinefelde, das Traineramt übernommen für einige Spiele. Was aber auch für ihn eine schwere Zeit war, weil ja doch dann auch immer mehr Spieler den Verein verlassen hatten. Und dann hat auch mein Jugendtrainer Jörg Rose wieder das Zepter übernommen in der ersten Mannschaft. Und das hat einem natürlich auch so ein bisschen in die Karten gespielt. Ne? Der kannte mich oder auch die anderen Jugendspieler, die mit in die erste Mannschaft hochgerückt sind. Und so diese Zeit war vielleicht auch mit dem Start in der Bezirksliga für mich als Jugendspieler erstmal hilfreich. Da war es vielleicht dann auch einfacher, als wenn man dann doch als 18- oder 19-Jähriger gleich Landesliga weitergespielt hätte. Ne?
Das stimmt. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du wirklich dann, wenn du einen Trainer, der vielleicht auch im Nachwuchs mal dabei war, wie Rose, dann auch schon kanntest, wenn die dann da das Zepter übernommen haben.
Genau.
Das macht schon einen Vorteil. Ne?
Richtig.
Ja, aber wir wollen ja gar nicht so über diese schlechteren in Gänsefüßchen-Zeiten sprechen von Leinefelde, sondern einfach Leinefelde hat auch ein gestandener Verein und Leinefelde hat auch viele, viele gute Jahre gehabt und viele, viele Erfolge auch gehabt. Und lange Zeit gab es in deiner Fußballheimat eben reichlich gute Zeiten und Erfolge. Beim SC Leinefelde, gab es viel zu feiern. Darauf will ich hinaus. Und das eine oder andere habe ich auch mitbekommen, als ich in Leinefelde gearbeitet habe in meiner Zeit, dass dann wirklich zu den guten Zeiten mit Schumacher dann auch viel gefeiert wurde. Ne? Was mich dabei interessiert ist, wer waren da so der Zampano, auch in der Mannschaft, wer waren da so der Partyfußballer? Gab's da wen oder mehrere?
Bei uns jetzt oder in der Zeit noch Otto Schumacher? Weil da kann ich weniger zu sagen. Man hat natürlich da waren die polnischen Spieler dann, ne? Turowski als Trainer, der von Frankfurt ja dann auch schon einen Namen hatte. Aber so zu unserer Zeit, als ich dann fest in der ersten Mannschaft angekommen bin, gab es auch einige Feierbiester, definitiv. Ja. Und,
die kannst du ruhig mal nennen.
Ich weiß nicht, ob ich das alles sagen darf. Die köpfen mich nachher. Nein, aber.
Alles verjährt, aber da
waren mehrere. Nico Wummel. Ne, wenn ich das als Namen so reinwerfen darf, der war da immer ganz vorne mit dabei. Also die Bezirksliga, ja, das war so prägend, das war halt eine Mannschaft und das hat trotz der sportlichen, niedrigeren Liga trotzdem super viel Spaß gemacht. Und wenn du jetzt die Jungs fragst, das war ein super Jahr, wo alle so viel Spaß hatten. Mhm. Also hat dann trotz der Misere vielleicht auch den Ausschlag gegeben, dass es dann wieder erfolgreiche Jahre waren, weil da ist dann wieder eine Mannschaft zusammengewachsen.
Genau, darauf will ich auch hinaus, weil ihr seid dann wieder aufgestiegen in die Landesliga und da kann man ja dann wieder, oder ich sag mal so, ihr habt sie sogar ein Stück weit mit dominiert, zumindest unter den ersten vier war Leinefelde, SC Leinefelde dann immer dabei, also die nächsten Jahre dann zumindest. Und da vielleicht nochmal so Erfolge auch? Also klar, Aufstieg und wieder oben mitspielen, zumindest im oberen Drittel. Das ist doch schon eine Riesengeschichte. Aber ich denke mal, da gab es dann in deiner Zeit dann auch nochmal den ein oder anderen Erfolg zu feiern.
Natürlich. Es war ein super Erfolg, allein schon, weil ja doch viele gesagt haben, es geht jetzt komplett bergab, Leinefelde, es wird nicht mehr lange die Mannschaft vielleicht gehen. Es sind 3 Abstiege oder 2 Abstiege in Folge jetzt mittlerweile. Wir hatten dann so eine Anekdote vielleicht noch. Mike Neudeck sagt in der Bezirksliga so zur Halbserie, sind mit einer Niederlage in Aßhausen gestartet und sagt zur Halbserie, Leute, ich sage euch, wir verlieren jetzt nicht ein einziges Spiel mehr und steigen direkt auf. Und da waren wir 3., 4. und das kam tatsächlich dann so. Ne? Und wir haben dann 17 Spiele, glaube ich, in Folge nicht mehr verloren, sind dann direkt wieder aufgestiegen und dann war eigentlich wieder so eine Mannschaft zusammengewachsen und dann hat man, glaube ich, 2 Jahre Landesklasse und dann ging es direkt wieder hoch zur Landesliga. Und da waren es schon sehr viele Erfolge, die man gefeiert hat. Klar, die Aufstiege, ne, das ist immer so ein Highlight auch gewesen. Da haben wir teilweise auch wirklich 2, 3 Tage dann durchgefeiert. Mhm. Aber wir hatten jetzt vor kurzem auch dann mal wieder so dieses Thema, da war wirklich dann auch wieder ein Spirit in der Mannschaft und man hat es auch erfolgreich dann wieder umgestellt, das Ganze, und hat oben auch in der Landesliga wieder mitgekickt, ne?
Sowieso, also das ist ja das, was ich gesagt habe, ne? Also der Erfolg kam dann wieder. Eine Frage, Martin, zum Eichsfeld-Derby Nummer 1. Die Mutter aller Derbys in der Region zumindest. Und ich habe einen Podcast für die Region. Und da müssen wir auch über das Derby in der Region, also über das Derby Nummer 1 der Region sprechen. Und das war nun mal Leinefelde, Heiligenstadt und umgekehrt. Da waren ganz viele Spiele dabei. Als Zuschauer und aus der Sicht des SC Heiligenstadt erinnere ich mich gern an diese Spiele. Hier in Heiligenstadt, aber auch in Leinefelde logischerweise. Die Spiele waren immer offen gestaltet und spannend. Oft warst du allerdings auch als Torschütze dabei, was mich natürlich aus meiner Sicht für meinen Verein erstmal, schon wieder der Martin, ne? Aber das waren natürlich auch sehr oft richtig gute Tore, richtig schöne Tore und irgendwo habe ich es dann auch anerkannt, logischerweise als Sportsman, ne? Ganz klar. Aber worauf ich hinaus möchte, aber die Inhalte bei so einem Derby, die Inhalte in der Kabine. Da hätte ich gerne mal vielleicht mal so ein, zwei Dinge. Wie ist das so? Du fährst zum Derby nach Heiligenstadt. Vorm Spiel auch ein bisschen Druck da, logisch, ne? Also das ist schon da. Freude ist auch dabei, logischerweise ein tolles Fußballspiel zu machen. Dann ist Druck dabei und vielleicht auch Motivationssprüche. Könntest du vielleicht das eine oder andere nochmal loswerden? Und dann das vor dem Spiel und dann wäre nochmal interessant in der Halbzeit, wenn du schon eins gemacht hast. Ein Tor. Kann man da auch nochmal so, wie war das?
Ja, also es war schon, man hat es gemerkt, wenn so das Derby ansteht, es ist wie im großen Fußball, da war schon eine ganz andere Spannung im Training da. Ne? Man war, man hat sich gefreut, die Vorfreude war da, man hat im Training nochmal eine Schippe draufgelegt, ne? Genau. Man hat sich so als Mannschaft eingestimmt, so Derby, es war auch zu den damaligen Spielen, ja, dann doch auch Zuschauer Zuspruch, ne? Es waren dann auch im Schnitt dann ja, 800, ich weiß auch, in Leinefelde, als das erste Derby nach dem Aufstieg dann wieder war, waren es auch knapp 1000 Zuschauer. Ah, da hat man sich natürlich als Spieler drauf gefreut, keine Frage. Und als Mannschaft warst du natürlich bis in die Fingerspitzen noch motiviert und wolltest dann auch das Derby gewinnen und dann auch entsprechend natürlich feiern. So 1, 2 Spiele, ich weiß, eins, was ich auch nicht vergessen werde, da war der Kunstrasen in Heiligenstadt neu. Und Heiligenstadt wollte nie gegen uns auf dem Kunstrasen spielen, weil es immer hieß, ihr habt in Leinefelde den Kunstrasen, wir sollten immer auf Rasen spielen. Da war es dann immer auch knapp, ne? Viele Unentschieden dabei, aber das eine Spiel auf dem Kunstrasen, das erste gegen Heiligenstadt, und das werden wir nicht vergessen, das haben wir 3-2 gewonnen. Und Das war natürlich dann ein super Erlebnis und auch da war dann natürlich die Freude. Und gerade nach so einem Derby feiert man natürlich immer noch mal ein bisschen anders. Ne? Mhm. Und das war so ein kleines Highlight, was man sich gemerkt hat natürlich.
Gab es da was so an Sprücheklopfern? Von den Spielern in der Regel, die Trainer sind ja da relativ ausgeglichen und ruhig. In so einem Derby zu versuchen, zumindest die Ruhe auf die Mannschaft zu übertragen. Aber bei den Spielern gab es doch bestimmt das eine oder andere.
Oh ja, Uwe. Oh ja, oh ja. Aber das ist auch das Gute gewesen. Doch während des Spiels, ne, da ruht jede Freundschaft, das ist einfach so, das hört man ja überall dann, da waren immer so Spieler wie Nico Wumme, die musstest du immer zurückhalten, egal ob das nun ein Derby war, ne, oder ich weiß auch Pfaffe, ne, also Daniel Papst ist immer mit dabei, wenn es da irgendwelche Diskussionen gab, aber dann nach dem Spiel, hat man sich abgeklatscht und da war das wieder okay, hat wieder ein Bier zusammen getrunken, mhm, ne, und dann war das alles wieder abgehakt. Aber das waren so zwei Kandidaten, die waren dann so bei Diskussionen immer ganz vorne mit dabei, das die zwei.
Ich, ja. Ja. Den Daniel werde ich auf jeden Fall auch hier im Podcast haben. Ich denke mal, da ist geplant im ersten Quartal nächsten Jahres. Für viele Fußballfans, Martin, im Eichsfeld zumindest, warst du während deiner aktiven Zeit ein besonderer Kicker. Das muss man einfach sagen. Hat man über Weinrich gesprochen, dann hat man gesagt, ah, schon guter, also da muss man schon aufpassen. Wie bist du zum Goalgetter-Führungsspieler beim SC Leinefelde geworden? Wie hat sich das entwickelt? Kannst du das in Sätze fassen?
Ja, Uwe, ist schwer. Ich habe eigentlich schon immer, Fußball spielen hat für mich immer bedeutet, ich muss Tore machen. Ich war immer irgendwo, wollte da vorweggehen, wollte dann auch Tore schießen. Es hat einfach Spaß gemacht. Es ist jetzt, soll nicht egoistisch sein, aber so ein Spiel war immer irgendwo noch erfolgreicher, weil man auch selber ein Tor gemacht hat. Ne? Und diesen Hunger auf einfach Tore schießen, das hat sich so von der Jugend hoch immer so weiter so entwickelt und habe ich so beibehalten. Und Führungsspieler, es gab mehrere Führungsspieler, als wir dann auch, ich sag mal, die Mannschaft neu aufgebaut haben in Leinefelde. Ob das Nico Wummel war, ob das Sven Munzer war, ne, oder auch ich. Aber es sind ja dann doch auch viele wieder, die den Verein verlassen haben. Und es waren dann nicht mehr so viele übrig. Und man ist dann so reingewachsen in die Rolle als Führungsspieler irgendwo auch. Und ich habe das gern ausgefüllt und ausgeführt auch. Und es war immer auch eine Ehre irgendwo, Kapitän vom SC Leinefelde zu sein. Und hat sich dann eigentlich so ergeben, ne, dass man dann auch als junger Spieler schon das Ansehen hatte. Und wie gesagt, mich hat es auch mit Stolz erfüllt, die Aufgabe.
Ja, das ist ja ein klarer Statement. Wie bist du Mannschaftskapitän geworden? Du hast es eben schon angesprochen. Ich sag jetzt mal ganz salopp, man nimmt ja nicht immer den Kleinsten als Kapitän. Ne?
Richtig.
Und bei dir ist das jetzt mal so, du bist halt nun mal nicht 1,85 oder 1,90, was auch ein Gardemaß für einen Fußballer ist. Aber trotzdem bist du ja ein richtig guter Kicker geworden und auch Captain. Und das ist Chapeau, da zieh ich einen Hut, das sich dann auch so zu beweisen. Ne? Wie bist du Kapitän geworden? Hat dich wer Bestimmtes gewählt oder... Hast du Finger gehoben?
Nee, Finger gehoben nicht. Also selber hätte ich das nicht gesagt, ich will das machen. Also da bin ich dann auch eigentlich nicht so der Typ dafür, dann selber da das irgendwo festzulegen. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich bin der Meinung, als, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Jörg Rose dann mit Mike Neudig das zusammen übernommen hat. Wir kannten uns halt schon von klein auf und er wusste halt, in den Jugendmannschaften war ich dann auch schon Captain und wir hatten ein super Verhältnis schon. Wir konnten uns austauschen, selbe Sichtweise. Und ich bin der Meinung, dass Jörg Rose das selber damit festgelegt hatte. Und in den nächsten Jahren haben dann teilweise die Mannschaft den Captain gewählt und den Mannschaftsrat. Teilweise hat es dann auch der Trainer bestimmt. Und als Jochen Scherbaum dann auch Trainer der ersten Mannschaft war, jahrelang, war es dasselbe. Ihn kannte ich auch von klein auf. Wir sind zusammen zum Training, er hat mich jede Woche zum Training mitgenommen, ne? Ist da über Breitenholz gefahren von Worbis und auch wir hatten da einen super Draht zueinander und er hat das dann einfach auch übernommen und mich die Rolle weiter ausführen lassen auch.
Schön, ja, also wie in allen Vereinen oder wie in vielen Mannschaften, oftmals der Trainer oder auch mal der Mannschaftsrat. Und da gibt es ja dann Gründe für, einen zum Kapitän zu wählen. Schön. Torjägerrekorde, muss ich natürlich einen Goalgetter fragen. Kennst du einen Torjägerrekord? Ich möchte da mal eine Zahl hören oder zwei Zahlen. Eine aus dem Nachwuchs je Saison und eine aus dem Männerbereich. Weißt du da noch was?
Bah. Also mein Ziel?
Nee, deine
Ich hatte schon. Ja, mein ist, zwei Zahlen kann ich dir sagen.
Okay.
Die Bezirksliga-Saison, das war natürlich dann auch so, ich sag, was kann man das so nennen, Durchbruch. Mhm. Aber natürlich war das als 18-Jähriger in der Bezirksliga dann auch gleich Torschützenkönig zu werden. Das war natürlich eine super Saison für mich. Das lief im ersten Männerjahr dann natürlich Bombe. Ne? Mhm. Da habe ich dann auch die Torjägerkanone geholt gehabt. Ich glaube, mit 27 Toren war es.
Genau, die Zahl wollte ich. Ja.
Genau, richtig. Das habe ich mir auch gemerkt.
Okay.
Und dann hat sich das eigentlich so für mich eingebrannt, so die nächsten Jahre. Man hätte Motore gemacht und dann kamen so ein paar Sprüche. Ja, wenn du weitermachst, du kannst den Roten See holen, dann kannst du das schaffen, so diesen vereinsinternen Rekord. Wenn es jetzt einer schafft, dann kannst du es noch holen. Und wir hatten ja dann doch auch immer zu den Spielen einige Fans, die mitgefahren sind. Ne? Und dann kam dann immer mal so ein Spruch. Und dann hat sich das irgendwo so ein bisschen entwickelt und das war so ein Ehrgeiz, den ich hatte. Jo, das will ich holen und so lange mache ich. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich ruhigen Gewissens dann auch die Schuhe an den Nagel hängen.
Und beim Männerbereich, kannst du auch noch eine Zahl sagen?
Ja gut, Männerbereich war Bezirkssieger mit den 27 im Jugendbereich. Da habe ich mich immer viel mit Marc duelliert in den Jugendjahren. Da haben wir uns immer Battle geliefert. Also es war meine erfolgreiche Zeit, glaube ich, in der C-Jugend war das. Da waren es, glaube ich, mal 46 Tore. Boah,
perfekt.
Oder so. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung
habe. Ja, schon cool. Das muss ich jetzt noch fragen, das ist vielleicht ein bisschen doof, aber ich muss es hier unbedingt fragen. Von den 47, wie viel waren da mit dem Kopf?
Du glaubst es nicht. Was, Gegenfrage, Uwe, was meinst du, wie viel habe ich insgesamt überhaupt mit Kopf gemacht?
Ah, ich glaube, an zwei Händen kann man das abzählen?
Ja, natürlich. Also, drei oder vier waren es vielleicht.
Also König der Lüfte muss man dann auch nicht unbedingt sein.
Ne? Weißt du, was ich immer gesagt habe? Wir spielen Fußball, kein Handball oder Kopfball.
Ja, also das ist ein gutes Argument.
Ja.
Martin, im August 2015, mal was ganz anderes, schrieb die Tagespresse. Hab da mal recherchiert. Also vor der Saison 2015-16. Der Leinefelder Martin Weinrich weiß noch nicht, ob er weiter Fußball spielt. Familie und Beruf stellen hohe Anforderungen. Klingt das nach Stress?
Nein, nein. Und das und die Frage, die habe ich so oft gestellt bekommen. Mhm. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es war dann einfach so die Zeit, berufliche Umstellung. Ne? Ich bin dann nach Göttingen beruflich gegangen. Die Zeit wurde weniger. Ne? Rolle als zweifacher Familienvater, ne, wollte ich natürlich auch irgendwo dann die Zeit genießen, ne, mit den Kindern. Und man hat dann gemerkt, okay, ich war dann schon einer der Ältesten mittlerweile. Ne? Also es kamen dann schon viele, die dann deutlich jünger waren als ich. Und dann hat man doch irgendwo gesagt, alles unter einen Hut zu bekommen, wird immer schwieriger. Und es gab kein böses Wort, kein Stress, kein gar nichts, auch in Leinefelde. Und wenn du jetzt vielleicht gleich auch den Wechsel nochmal ansprechen solltest, also wie gesagt, da gab es kein böses Blut oder auch keinen Stress, dass ich damals gesagt habe, ich versuche nochmal ein, zwei Jahre was anderes zu machen. Also das kann ich ganz klar dementieren. Man ist da immer ganz offen und ehrlich miteinander umgegangen und da gab es nie irgendwo Stress oder irgendein böses Wort.
Mhm. Schön zu hören. Nein, ich wollte den Wechsel nicht zwingend ansprechen, weil Martin Weinrich ist für mich ein ganz klar mit dem SC Leinefelde definierbar. Und von der Warte her kannst du es gerne noch erwähnen. Aber ich habe da keine Ambitionen, dass.
Dann lassen wir es dabei auch beruhen.
Okay. Schön. Wie lange hast du, um das abzuschließen, in der Verbandsligamannschaft oder Landesligamannschaft gespielt im Herrenbereich? Kannst
ja. Jetzt müssen wir rechnen, Uwe, jetzt müssen wir rechnen. Also es waren, wir hatten ja dann auch wieder ein, zwei Jahre, wo es dann auch mal wieder ne, nach unten in die Landesklasse ging. Ne, das war ja dann auch immer so ein bisschen VfL Bochum. Mal ging es runter, mal ging es wieder hoch. Ja. Aber so 8 oder 9 Jahre waren es sicherlich in der Verbandsliga dann auch gewesen.
Oh, schöne Zeit. Muss ja mal sehen, dass es auch irgendwo eine Entbehrung ist. Dann die ganzen Trainingszeiten in der Woche, das Wochenende, Family haben und also alles unter einen Hut für so viele Jahre ist dann schon auch eine Nummer. Du hast auch mal gegen Carl Zeiss Jena im Männerbereich im Pokal gespielt. 2014. Und wen wundert's? Hast du ein Tor geschossen?
Ja.
Hier sitzt ja ein Goalgetter vor mir, also hast du auch ein Tor geschossen. Hast du da noch andere schöne Erinnerungen? Weil sowas bleibt ja hängen, ganz klar. Gegen einen höherklassigen Club zu spielen, dann auch noch ein Tor zu erzielen, das bleibt auf jeden Fall hängen. Hast du da noch andere erfreuliche Dinge? Ich sag jetzt mal, ich fand zum Beispiel für die damalige Zeit 760 Zuschauer auch schön. Und für das Selbstwertgefühl einer Mannschaft auf der Landesebene.
Ja, also du sagst es, das war natürlich so ein Highlight, das vergisst man nicht. Ne? Also das war super danach, Interview hier nochmal gegeben, MDR war vor Ort, hat gefilmt. Das war so ein Highlight, was man natürlich nicht vergisst. Ja, ein weiteres Highlight war damals auch, als wir auch als ganz junge Mannschaft aufgestiegen, Landesklasse, auch im Pokal, damals noch Oberligist Erfurt Nord in Leinefelde auf dem Kunstrasen, ne, tiefster Dezember, Winter, 500 Zuschauer auch auf dem Kunstrasen Leinefelde gewesen, wo wir die dann auch ganz überraschend 4-3 geschlagen haben. Da hat dann keiner mehr über mich gesprochen. Wir machen uns immer so unser Späßchen draus. Da habe ich 3 Tore geschossen, aber leider halt nicht das entscheidende Vierte. Das hat der Peter Staubenwee dann geschossen und jeder erinnert sich dann, was der da für einen Strahl losgelassen hat. Aber das war so ein Highlight, was die Mannschaft so auch nochmal so einen Kick gegeben hat. Und wenn man jetzt, ich sag mal, die Mitspieler von damals fragen würde, an welches Spiel erinnerst du dich, würde das sofort als erstes genannt werden, weil das war dann auch, ja, ich glaube, eine 2-Tages-Feier war es gewesen.
Genau. Und das ist ja das, was man dann in der Region, ne, hier in diesem Podcast, immer wieder hört. Sowas muss man einfach für sich auch genießen. Als Mannschaft genießen, aber auch für sich selbst als Einzelne. Und wenn das damals schon so war, dann hast du alles richtig gemacht.
Ja, richtig. Ja, aber das sind so 2-3 Spiele, das vergisst man nicht. Und das Aufstiegsspiel damals dann auch wieder in die Landesklasse, wo wir dann nach Rudisleben gefahren sind. Also auch das sind so Erinnerungen. Dass der Bus heil geblieben ist, war dann schon ein Wunder, glaube ich. Also da waren einige Firebeaster mit unterwegs gewesen.
Ja, da hätte ich natürlich wieder gern Namen, aber das wird ja alles unter den Tisch gekehrt, liebe Hörer.
Ja.
Deine Fachkompetenz, Martin. Deine Fachkompetenz im Fußball. Kannst du ein, zwei Sätze sagen, wie du den heutigen Fußball, egal ob in der Region, beim SC Leinefelde oder auch in der Bundesliga, wie findest du den heutigen modernen Fußball im Vergleich zu damals? Wie kommt er bei dir an?
Ja, es hat sich einiges weiterentwickelt. Wir hatten es ja vorhin schon mal als Thema und ich habe das ja, oder ich erlebe es ja selber auch mit. Die Kinder fangen viel früher wieder an mit Fußballspielen. Ne? Es ist ja teilweise so, dass jetzt mit 4-5 Jahren das schon angeboten wird. Du kannst regelmäßig 1-2 Mal in der Woche trainieren. Ich finde es super. Auch die Umstellung auf dieses Foninho, ne? In den ersten Jugendjahren, wenn ich jetzt so mit Trainern mich unterhalte, die das jetzt so praktizieren, alle lobende Worte für. Ne? Also die finden wirklich diese Umstellung nach erster Skepsis am Anfang zu Beginn, wird das was, die übrigens wollen noch Tore schießen, große Zustimmung. Ansonsten hat sich das so weiterentwickelt, dass der Fußball schneller geworden ist. Noch mehr so auf diesem technischen, ne, der Augenmerk oder das Augenmerk auf dem technischen liegt und auch athletisch. Also wenn man sieht, teilweise die Kinder sind 11-12 Jahre, was da auch im Athletikbereich schon trainiert und was das auch teilweise schon für fast schon Kerle sind, es ist schon enorm und das ist doch schon eine krasse Weiterentwicklung irgendwo auch.
Kommen wir mal zu einem weiteren schönen Punkt in deinem Leben, deine Nachwuchsmannschaft. Ne? Also darüber müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz sprechen, weil ich hätte nicht gedacht, bevor wir uns, glaube ich, in Birkungen mal getroffen haben, da hattest du die Jungs noch als F-Jugend, glaube ich. Ja, F-Jugend war das, glaube ich. Also ich hätte nicht gedacht, dass du das dann gleich so im Anschluss dann auch einsteigst. Aber klar, wenn man dann einen talentierten Sohn dabei hat, muss man einfach Förderer auch spielen. Deine Nachwuchsmannschaft, du bist mit, und da kannst du mich gern berichtigen, Thomas Hoppe, Marius Gerbig und Claudius Hildebrand als Nachwuchstrainer mit Lizenz unterwegs.
Jein, fast, ja. Mhm. Also ich habe das mit den 3-4 gemeinsam auch gemacht gehabt. Ich hatte ja damals mit Robert Bartschat die Kinder auch wirklich in dem Bambini-Alter übernommen. Robert braucht Unterstützung. Dann bist du natürlich als Papa, ne, dann ganz vorne mit dabei. Ja. Und so bin ich dann eigentlich auch in diese Jugendtrainer-Geschichte mit reingerutscht. Und seitdem haben wir dann die Kinder Jahr für Jahr begleitet und das sind wirklich super Talente mit dabei, wo du schon siehst, boah, die lieben einfach den Fußball und das ist schön zu sehen. Wenn gerade so nach den Jahren, wo es dann weniger Kinder, wo diese geburtsschwachen Jahrgänge auch waren, war ja in Heiligenstadt und auch in Leinefelde dann deutlich zu merken in den Jugendmannschaften, macht es wieder Spaß zu sehen, dass das irgendwo wieder der Trend sich wendet. Ne? Und da sind so viele Talente dabei, wo ich sage, Wahnsinn. Ich konnte mit 8 oder 9 Jahren den Ball noch nicht 50 Mal hochhalten, was die teilweise dann schon drauf haben. Und das macht einfach Spaß, das zu sehen und wie die sich dann auch weiterentwickeln. Und das ist eine super Geschichte. Jetzt hat es der Claudius Hildebrand übernommen, weil der die entsprechende Trainerlizenz auch jetzt gemacht hat. Ne? Ich bin so ein bisschen jetzt mit im Hintergrund, aber als Papa natürlich trotzdem dann jedes Wochenende mit Eifer dabei. Aber die Trainer, die sind da mit Herzblut. Ich sehe es ja auch hier in Heiligenstadt, bei euch ist das ja genauso und da sieht man, dass da auf jeden Fall das Eichsfeld sich keine Sorgen machen muss, dass da wieder super Fußballer ranwachsen.
Das stimmt. Das ist wirklich in beiden Vereinen richtig gute Entwicklung zu sehen. Ja. Ergebnisse können sich auch sehen lassen mit deiner D-Jugendmannschaft. Momentan Platz 2. Ist ja nicht nur deine D-Jugendmannschaft, klar, hast du ja gerade gesagt. Aber es kann sich echt sehen lassen. Momentan Platz 2 in der Verbandsliga in Thüringen. Insgesamt auch ein guter Jahrgang, glaube ich. Ne? Ich habe die jetzt einmal gesehen in der F-Jugend und einmal hatte ich sie Ende E-Jugend gesehen. Da waren schon ein paar dabei, die richtig mit diesem Teil, mit dem runden Teil da umgehen können.
Ja, definitiv. Ja, das, du sagst es. Also das sind wirklich der 2013 und 14er Jahrgang sind wirklich zwei richtig starke Jahrgänge. Das sind halt auch wirklich die von klein auf so zusammen schon kicken. Ne? Da in den, ja, ich sag mal, Kreisebene da auch wirklich sehr viele Titel schon geholt haben. Wir haben uns immer so ein bisschen duelliert mit Aufbau in SC Heiligenstadt, ne, auch in den 2 Jahrgängen. Genau. Also auch das bleibt dann so erhalten. Und wir haben jetzt einfach den Schritt dieses Jahr, eben weil das so eine starke Truppe ist, auch gewagt vom Verein aus und haben das mit der Talente-Liga in Angriff genommen. Und bisher sind die Jungs super erfolgreich unterwegs und es macht Spaß und ja. Es ist immer schön, jedes Wochenende zu sehen, wie die Jungs kicken können.
Da kann ich nur dazu sagen, Martin, schönen Gruß an Claudius Hildebrand. Alles Gute für euch, alles Gute für die Mannschaft. Und ich denke mal, das ein oder andere Mal werde ich da vielleicht auch mal nachschauen und vielleicht nochmal ein Interview reinholen von den aktiven Jungs an den aktiven Vätern von der Seitenlinie.
Sehr, sehr gerne, Uwe. Ja. Richtig gerne aus. Ja.
Kommen wir mal zur Raterunde. Ich habe eine ganz kleine Raterunde eingebaut. Es gibt ja so Fußballsprüche in dieser Welt, in diesem Land, in dieser Welt, in dieser Fußballwelt. Es gibt ja auch den Spruch Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, das war von Andreas Möller, den kennt ja jeder.
Richtig.
Aber da du ein Torjäger bist, habe ich mal einen rausgesucht, der zu dir passt.
Okay, ich bin gespannt, du.
Aber du sollst mal vielleicht raten, wer es sein könnte, ehemaliger Bundesligaspieler. So viel sage ich.
Okay.
Kein Stürmer, aber ein sehr offensiver Mittelfeldspieler.
Okay.
Und auch noch ein witziger dazu.
Okay.
Der Spruch heißt, die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben reingeht.
Boah. Gehört habe ich ihn noch nicht.
Okay.
Mario Basler, nein.
Nee, er knapp daneben, Mehmet Scholl.
Ah, okay.
Also, war auch immer für so einen Spruch immer ganz gut. Ne?
Ja,
aber ist doch, hat ja was.
Auf jeden Fall auch sehr guter Kicker gewesen, ja.
Martin, als Fußballstratege hast du auch vielleicht ein kleines, kurzes Statement zum Oberliga-Fußball in Heiligenstadt?
Ja, ich finde die Entscheidung mit dem Aufstieg, ich habe mich mit vielen Heiligenstädtern auch, Spielern, Funktionären, ich habe zu Möhle ein sehr gutes Verhältnis. Wie gesagt, ich kenne Marc und Lubo schon sehr, sehr lange. Mich da auch mit denen schon mal darüber unterhalten. Der Schritt war auf jeden Fall der richtige. Ne? Wenn man die sportliche Herausforderung nicht angenommen hätte, man hätte sich vielleicht im Nachhinein geärgert. Also von daher finde ich das absolut richtig, dass der Schritt gegangen wurde. Ich vermute auch, wenn man vielleicht in den ersten Spielen ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, hätte da vielleicht schon einen Sieg geholt, dass es vielleicht jetzt die Tabellensituation schon ein bisschen andere wäre. Natürlich fürs Eichsfeld ist das auch eine super Geschichte, ne? Dass Heiligenstadt in der Oberliga spielt. Man sieht es ja auch an den Zuschauerzahlen, dass es auch sehr gut angenommen wird. Und es ist noch nicht zu Ende. Ne? Die Saison ist noch lang und ich denke, da werden auch noch einige Punkte geholt werden. Und auch wir drücken natürlich dann die Daumen, dass da vielleicht auch doch der Klassenerhalt noch drin ist und wir sind guter Dinge auch.
Ja, vielleicht kannst du ja als Glücksbringer mal an so einem Heimspiel teilnehmen. Ich lade dich recht herzlich ein.
Okay, sehr gerne, Uwe, sehr gerne. Wir kommen darauf zurück.
Genau. Kommen wir mal das mache ich fast immer bisher zumindest. Kommen wir mal zu einer Satzvervollständigung. In deinem Fall habe ich Themen vorgegeben. Die Themen erkennst du im Satzanfang, Martin. Erstens, der Fußball im Eichsfeld und in Leinefelde sollte
niemals untergehen.
Klingt gut. Zweite, Gemeinsamkeiten für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit sind?
Schwer. Schwer. Motivierte Trainer. Motivierte Kinder.
Ja, okay. Und der dritte, ich denke, das geht jedem was an, Fairness und Respekt im Sport sind?
Das Allerwichtigste.
Okay, schön. Kurze, prägnante Antwort. Jetzt noch einen persönlichen Wunsch von dir an alle Hörer und alle Fußballer im Eichsfeld.
Weiter am Ball bleiben, weiter auch die Mannschaften vor Ort unterstützen, auch gerne zu den Jugendspielen als Eltern, Verwandte gern sich blicken lassen, immer gern gesehen und wir haben super Fußballer im Eichsfeld und das soll auch ruhig jeder sehen und von daher soll auch hier weiter der Fußball erfolgreich bleiben, ja, auch auf Landesebene und von daher hoffe ich, dass weiterhin alle Mannschaften so viel Erfolg haben wie aktuell.
Du bist heute, so bin ich informiert, eine große Stütze, auch bei der etwas älteren Generation im Altherrenteam. Ist das richtig?
Ja, auch wenn die Spiele weniger wären, okay, weil dann doch immer mal so ein paar Probleme dann noch bestehen, sowohl ja, ich sag jetzt mal, die Mannschaft voll zu bekommen, weil ja nun doch nicht mehr so viele aktiv dann kicken, aber ich versuche es zumindest bei den Spielen, wenn mal so ein Derby gegen Heiligenstadt ansteht oder Mühlhausen, dann auch mitzukicken. Ja, trainingsmäßig ist es ein bisschen weniger geworden, aber ja, auch das macht riesig Spaß, ne? Da doch ab und an noch mal ein bisschen zu kicken und wie gesagt, die alten Weggefährten dann auch noch mal zu treffen und dann noch einen Schwatz zu halten und alte Zeiten auszuwerten, ist immer ganz schön.
Ja, das ist wichtig, finde ich. Ne?
Also ja, definitiv.
Das ein bisschen weiterzuführen. Ja, also der Alltag, der Fußball ist immer noch in deinem Alltag, muss man so sagen. Ja. Nicht nur mit dem Sohnemann, logischerweise, sondern auch selbst noch ab und zu.
Ja, definitiv.
Wenn es die Zeit zulässt.
Schön. Richtig, und die Knochen es zulassen.
Ja, schön. Martin, wir sind am Ende angekommen. Immer noch ein spannendes Fußballleben bei Martin. Gern mal später mehr. Gerne im nächsten Jahr. Hier an dieser Stelle. Wir sind am Ende. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, Martin. Es hat riesig Spaß gemacht. Du hast gemerkt, wir waren da auch sehr, sehr locker im Austausch. Ich hoffe, es war bei dir auch so.
Definitiv. Vielen Dank, Uwe. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Liebe Hörer, wir sehen uns auf Instagram und Facebook. Ich würde mich über ein Like auf den genannten Plattformen riesig freuen. Folgt mir auf meinem Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Irgendwann seid auch ihr dran. Schreibt mir eure Meinung, kommentiert, was gefällt. Beste Grüße aus dem Sauerstoffzelt.
Ein Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Das ist Unterlatte, Oberkante. Oh yeah.
Unterlatte, Oberkante. Ja, Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante.